Diese Folge wird präsentiert von Isadore. Ihr wollt mit einem schicken neuen Outfit ins Frühjahr starten und dafür aber nicht euren Geldbeutel komplett leer machen? Dann schaut euch die Debütkollektion von Isadore an. Die stylischen Rennradtrikots und Hosen sind größtenteils aus recyceltem italienischem Polyester hergestellt. Das schont die Natur und den Geldbeutel. Und dank des super flexiblen Materials sind die sportlich geschnittenen Trikots auch bei langen Frühlingstouren die ganze Zeit über bequem. Die komplette Kollektion findet ihr auf isadore.com. Den Link gibt's auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Heute an den Mikrofonen bin ich, der Sebastian Hohlbaum, aber natürlich bin ich wieder nicht alleine im Studio, sondern meine Kollegen Erik Gutglück.
Hallo zusammen.
Und Christian Brunker sind auch mit dabei.
Hallo.
Ja, wir sprechen heute über das Frühjahr, das gerade während unserer Aufnahme hier sozusagen ausgebrochen ist. Es hat, glaube ich, zum ersten Mal dieses Jahr oder zum ersten Mal im April auf jeden Fall über 20 Grad und man freut sich schon wieder auf die erste Tour in kurz. Und ja, wenn man da so das erste Mal dann wieder auf die Straße geht, dann kommt vielleicht zu der warmen Temperatur auch noch eine böse Überraschung. Nämlich man möchte da so richtig in die Pedale treten und irgendwie
ja, frühlingsböses Erwachen.
Ja, ist dann irgendwann der Atem weg und die Beine fühlen sich so komisch nudelig an. Ja, wenn man irgendwie lang über den Winter lange nicht gefahren ist, dann ja, hat man vielleicht nicht mehr die Form, die man auch aus dem Sommer oder Spätsommer oder Herbst gewohnt ist. Und es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das verhindert, dass einem sowas passiert. Man kann im Winter einfach durchfahren, man kann auf der Rolle fahren, man kann vielleicht ein Trainingslager machen. Aber wir wollten jetzt wissen, was ist denn der effektivste, der beste, der einfachste Weg?
Ich bin für den einfachsten Weg.
um im Frühjahr wieder fit zu werden. Und genau, wir sprechen über diese Wege und am Ende erfahrt ihr dann auch von uns, ob ein Trainingslager für euch notwendig oder überhaupt sinnvoll ist oder ob es nicht vielleicht einen einfacheren oder für euch besseren Weg gibt, um wieder richtig in Form zu kommen. Deswegen erstmal die Frage in die Runde, was macht ihr denn im Frühjahr, wenn ihr das erstmal wieder so richtig schön draußen fahrt, dann habt ihr dann keine Form oder habt ihr euch irgendwie über den Winter fit gehalten? Wie sieht's da aus?
Ich bin im Frühjahr meistens eigentlich immer schon so gut drauf, dass ich dann manchmal Probleme habe, das dann so über den Sommer hinweg zu halten. Also ich bin eher so der Kandidat, ich trainiere halt auch im Winter und nutze da halt dann Rolle oder Offroad fahren oder dann auch mal, wenn das Wetter nicht allzu schlimm ist, dann auch wirklich mal länger draußen zu fahren. Also ich setze da eher so auf dieses kontinuierliche Training im Winter, um dann halt auch im Frühjahr, wenn dann halt die Sonne rauskommt, so wie jetzt und wir schönes Wetter haben und ich dann meine Bräunungskanten so langsam mal in Auftrag geben kann, dass ich dann auch die Form habe, um da lange in der Sonne zu fahren.
Das ist natürlich vorbildlich.
Danke.
Christian, kannst du da mithalten mit so einer rigiden Trainingsstrategie?
Ja, sagen wir so, meine Trainingszeiten sind etwas eingeschränkter. Ich versuche es eher über die Kontinuität als dann die wissenschaftlich exakte trainingsphysiologische Ansatz zu verfolgen, sondern ich setze halt einfach drauf, so regelmäßig möglichst irgendwie 2 bis 3 Mal die Woche so eine Stunde irgendwie auf die Rolle zu kommen, den Winter über oder halt mal draußen, wenn es halt das Wetter nicht zu uselig ist. Oder halt dann im Frühjahr dann klassische Mittags- oder schnelle Feierabendrunde, dass ich jetzt nicht in dem Sinne eine Saisonpause mache, sondern halt wirklich versuche, das konstante Basislevel irgendwie einigermaßen zu halten, ohne dass ich jetzt da auf irgendwelche Frühjahrsspitzenwerte hinarbeiten würde. Genau, also eher Regelmäßigkeit als ja, lange Einheiten und gezieltes Training. Da muss die Regelmäßigkeit, muss sozusagen den Effekt erzielen.
Also ich bin ja der Typ, oder ich hätte ich mich früher nicht so eingeschätzt, aber ich, wenn man auf die vergangenen Jahre zurückblickt, ich war doch relativ regelmäßig im Frühjahr, so meistens Ende März, Anfang April in einem Trainingslager, das mal, ja, mal effektiver und mal weniger effektiv war. Da kommen wir auch gleich noch dazu, was für Fallstricke da ein bisschen lauern. Aber ich war auch, also es gab Jahre, da bin ich im Winter ein bisschen Mountainbike gefahren und gelaufen, aber wenig Rad gefahren. Mittlerweile bin ich auch der Typ Rollentraining. Das habe ich früher gar nicht gemacht oder gehasst einfach. Und jetzt gibt's aber dank der smarten Rollen und dieser unterhaltenden Computerprogramme mit Swift oder dass man nebenher auch sogar irgendwie in Crossrennen guckt oder so, finde ich das Rollentraining auch erträglicher geworden und dann hält man das auch mal durch. Aber das kam jetzt zuerst die letzten Jahre.
Ich muss Christian auch in einer Sache recht geben. Du hast gerade die Kontinuität angesprochen. Das merke ich auch bei mir. Das ist eigentlich viel, viel wichtiger, als jetzt irgendwie im Winter schon irgendwelche krassen Touren zu machen oder irgendwelche überharten Workouts auf der Rolle, sondern wirklich regelmäßig zu fahren, wirklich 2, 3, 4 Mal die Woche, ohne jetzt längere Pausen durch Krankheiten, Verletzungen, private, berufliche Dinge. Das ist eigentlich auch bei mir so in den letzten Jahren immer der beste Garant gewesen, dass dann auch im Frühjahr die Form wirklich gut war.
Ja, wobei ich meine, zugeben muss, ich starte eigentlich immer relativ so motiviert mit irgendwelchen Trainingsplänen, sei es über Trainer Road, sei es über Wahoo System oder sowas. Ich habe es, glaube ich, noch nie geschafft, einen 6-wöchigen oder 8-wöchigen Block wirklich durchzuhalten, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Ich meine, die sind ja alle schön geplant, so mit zwischen 3 und 5 Stunden die Woche. Und so die ersten 2 bis 3 Wochen klappt es auch. Aber spätestens dann kommt irgendein Infekt dazwischen. Gerade wenn man Kinder hat, die schleppen ja alles schön nach Hause und dann muss man ja ein bisschen sich zurückhalten oder einfach von der Zeit her passt es nicht. Und dann ist man ratzfatz eine Woche raus und dann muss man wieder reinkommen. Und ich merke es dann auch immer, spätestens im Frühjahr, wenn dann das erste Mal wirklich wieder rausgeht, dann sinkt dann die Rollentrainingsmotivation tendenziell Richtung bodenlos, wenn man stattdessen draußen fahren kann. Also wenn ich die Wahl habe zwischen einer Mittagsrunde draußen, auch wenn sie wahrscheinlich nur ein Zehntel so effektiv ist wie die gleiche Zeit auf der Rolle, gewinnt bei mir im Frühjahr so nach einem langen Winter irgendwie sofort immer draußen.
Aber man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja auch das ist ja auch gar nicht falsch oder schlecht. Dein Ehrgeiz, Bunky, der ehrt dich. Aber so ein Trainingsplan ist natürlich auch irgendwie ein bisschen einfacher durchzuhalten, glaube ich, wenn man halt weiß, okay, da kommt am Horizont auch wirklich was, wofür ich
das habe ich schon, aber Training.
Ja, aber ich meine, es gibt ja auch genug Leute, die einfach generell wieder fit werden wollen nach dem Winter. Klar, es gibt diese Saisonhöhepunkte, die auch mal früh sein können irgendwie. Es gibt ja schon Jedermann-Rennen irgendwie im Mai oder im Anfang Juni, wo man tatsächlich auch mal sagen will, okay, da möchte ich, ja, jetzt, ich meine, ich weiß nicht, unter Lesern gibt es sicher auch Gewinner, Gewinnertypen, aber selbst einfach gibt ja auch, dass man sich eigene Ziele setzt, ich möchte irgendwie gut abschneiden, meine Zeit verbessern vom letzten Jahr oder ich möchte einfach nur
mit
der schnellen Trainingsgruppe ich möchte mit Würde ins Ziel kommen, ja, oder mit der schnellen Trainingsgruppe im Verein mithalten. Und dann gibt es noch solche, diese schon etwas extremeren Sachen, so die wirklich größeren Radmarathons, also Ötztaler haben wir uns ja alle auf die Fahne geschrieben oder die Mecklenburger Seenrunde oder Alp Extrem. Also da gibt es ja wirklich viele, viele schöne Veranstaltungen, die aber auch einer gewissen Vorbereitung bedürfen. Und je nachdem muss man halt vielleicht im Frühjahr dann auch schon mal ein bisschen gezielter rangehen und kann nicht erst im April dann sagen, ja, da fahre ich jetzt mal am Wochenende ein bisschen.
Ja, wobei ich ja auch noch einwerfen muss, dieses, was irgendwann mal rumgegeistert hat, dass man sozusagen mal eine Pause machen soll von 3, 4, 5 Wochen irgendwie so meistens so Richtung November, wenn die eine Saison vorbei ist. Das gilt ja für Hobbyfahrer in dem Sinne nicht. Also ich meine, das ist für Profis, die, keine Ahnung, ihre 40.000 Kilometer im Jahr abspulen und dann eine Saison hinter sich haben, dass die mal irgendwie wirklich komplett regenerieren müssen, bevor sie wieder loslegen. Aber bei Hobbyfahrern habe ich zumindest mal gelesen, korrigiert mich, wenn das anders ist, dass da eigentlich diese Saisonpause in dem Sinne eigentlich nicht erforderlich ist.
Also da würde ich ein bisschen widersprechen wollen, so aus eigener Erfahrung. Also ich würde mich jetzt
nicht. Du fährst zu ambitioniert, Erik.
Ja. Wenn du mich jetzt in die Profi-Ecke schieben willst, dann fühle ich mich geschmeichelt, aber dann muss ich doch von mir weisen. Bei mir sind es, also ich mache jetzt einfach mal konkrete Zahlen, bei mir sind es meistens so zwischen 10.000 und 13.000 Kilometer im Jahr und das ist natürlich so neben Beruf und privaten Dingen ist es natürlich auch anstrengend, körperlich wie auch manchmal mental und ich habe schon das Gefühl, dass dann so am Ende von so einer Saison ich dann schon auch manchmal so freue, mal jetzt so diese 3 bis 5 Wochen jetzt mal nicht irgendwie noch das Training in den Tag irgendwie reinzuquetschen, sondern mal zu sagen, ach geil, heute Abend kann ich auch einfach mal Chips fressen auf dem Sofa. Also so für den, also der Körper braucht das vielleicht gar nicht so krass, diese Pause, aber der Kopf braucht das bei mir eigentlich immer und das hilft mir, oder wenn ich diese Pause zu kurz mache, dann merke ich auch, dass ich dann in der nächsten Saison sehr früh wieder an diesen Punkt komme, wo es sehr zäh werden kann.
Aber da sprichst du eigentlich was ganz Gutes an. Es ist vielleicht für deinen Körper jetzt, dein Körper würde das vielleicht noch aushalten, wenn du eben noch mal ein bisschen mehr zumutest und vielleicht auch ohne die Pause jetzt vielleicht nicht immer weiter die Intensität steigerst, aber halt weitermachst. Aber es geht ja auch um den Kopf, hast du gesagt. Einfach dieses, okay, ich habe jetzt mal ein paar Wochen lang nicht den Zwang irgendwie, dass ich diese Woche noch das und das absolvieren muss an Einheiten oder so. Und du hast doch da auch jemand gefragt, der sich damit noch besser auskennt, mit diesen Begriffen, so, ja, was bedeutet Fitness oder in Form sein oder so.
Mhm. Genau, ich habe da mit Nele Nieschlag vom Radlabor mal gesprochen und ja, sie hat mal so ein bisschen erklärt, was ist eigentlich Fitness, was ist eigentlich Form, was muss man darunter verstehen, weil jeder benutzt es ja irgendwie, aber keiner, ja, weiß wahrscheinlich so wirklich, was dahinter steckt. Und selbst ich hätte das jetzt so nicht definiert, deswegen würde ich sagen, hören wir doch einfach mal rein.
Genau, hören wir uns mal an, was Nele zu sagen hat.
Die Fitness bzw. die Form würde ich nicht komplett als ein Begriff bezeichnen. Ich würde die Fitness als körperliche Verfassung eines Athleten bezeichnen und da halt nur die aktuelle Leistungsfähigkeit mit einbeziehen. Als Form würde ich das Ganze ein bisschen allgemeiner fassen und noch mit, neben der physiologischen Leistungsfähigkeit noch die mentale Fitness, also die mentale Stärke eines Athleten mit einbeziehen und so die beiden Begriffe definieren.
Okay, wir wissen jetzt, dass es eben nicht nur um die körperliche Fitness geht. Wir hatten es ja schon ein bisschen geahnt. Es geht nicht nur um den Körper, sondern es geht natürlich auch um die Fitness im Kopf. Also ja, oder die Fitness ist quasi der Trainingszustand, wie fit man sich eben fühlt. Und die Form ist dann, okay, kann ich das Ganze auch abrufen und dann aufs Pedal bringen? Also kann ich meine ganze körperliche Kraft, die ich habe, kann ich die auch einsetzen und abrufen und bin ich dazu in der Lage überhaupt? Wir hatten sie am Anfang so mit den verschiedenen, wir sind ja alle eher so ein bisschen die Durchfahrer, hätte ich jetzt mal gesagt, in irgendeiner Form.
Ja.
Der Erik mehr strukturiert, Christian mehr so einfach kontinuierlich auf jeden Fall was machen, ich mehr so, okay, ich gehe da mal raus, Cross oder Mountainbike, aber wir fahren ja eigentlich alle durch. Aber es gibt ja vielleicht auch Leute, die das Rad im Winter aus Wettergründen auch einfach mal gerne im Keller stehen lassen. Die machen vielleicht noch was anderes, joggen, oder die machen im Winter vielleicht auch mal ein bisschen länger Pause. Ist ja auch erlaubt. Und ja, was ist denn da der beste Weg, wieder reinzukommen ins Radfahren, wenn ich den Winter über gar nicht gefahren bin?
Also ich glaube, Tipp Nummer 1 ist, endlich wieder Radfahren. Also anfangen und das nicht irgendwie
also auf die lange Bank schieben. 5 Stunden, mindestens 25er Schnitt, ja, und auf mindestens 1000 Höhenmeter.
Ja, also alles andere ist kein Training. Nee, Quatsch. Also natürlich, wenn man jetzt wirklich mehrere, ich sag jetzt mal von O bis O irgendwie gar nicht gefahren ist und auch sonst gar keinen Sport gemacht hat, dann sollte man auf jeden Fall wirklich erstmal kurz und ruhig anfangen und nicht denken, oh, die 100 Kilometer, die habe ich doch letztes Jahr irgendwie auch ganz gut geschafft, das mache ich jetzt mal zum Einstieg, sondern das kann halt wirklich sein, dass man am Anfang erstmal nur eine Stunde Radfahren geht, wo man vielleicht jetzt auch noch gar nicht sich so ausgepowert fühlt, sondern wirklich einfach erstmal wieder fahren und dann so ein bisschen gucken, ja, wie reagiert denn mein Körper, wie ging es mir denn nach der Stunde, und wenn ich dann merke, das war jetzt aber mit dem Finger an der Nase, dann kann ich beim nächsten Mal halt vielleicht 1,5 oder 2 Stunden fahren. Also da wirklich
sich
Zeit geben und einfach peu à peu das ausbauen.
Das ist natürlich, also unterschreibe ich alles sofort, ist natürlich ein bisschen leichter gesagt als getan, wenn man erst los, oder in Anführungszeichen erst losfährt, wenn es wirklich schön ist draußen. Mhm. Weil wer dann einen Tag hat, wo es wirklich, ja, 20 Grad, ein laues Lüftchen und Sonnenschein hat, dann nach irgendwie wirklich sich eine Runde zu planen, die vielleicht halt 25, 30 Kilometer lang ist nur, da muss man sich schon wirklich gut am Riemen reißen können. Insofern ist es ja vielleicht gar nicht schlecht, dann ein bisschen früher vielleicht, wenn man weiß, okay, im April wird das Wetter meistens besser, ich fahre vielleicht schon 2, 3 Mal im März. Bei schlechtem Wetter, da bin ich froh, wenn ich nach einer Stunde umdrehen kann oder nach 45 Minuten schon.
Ja, spricht aber auch fürs Durchfahren, dass man das nicht machen muss. Ich meine, das ist ja dasselbe wie mit diesen Alternativsportarten im Winter. Ich meine, ich bin da so ein klassischer Fall von, man sagt, okay, Herbstwetter ist uselig, ich fange an zu laufen, und man geht auch das Laufen, diese Umstellung muss man auch erstmal langsam anfangen und nicht hier meinen, so seine Radumfänge sofort 1:1 aufs Laufen übertragen zu müssen. Und genauso ist es ja dann im Frühjahr auch, dass man auch erstmal wieder reinkommt.
Das Schöne ist ja aber, es gibt ja, habt ihr schon mal vom Muscle Memory Effekt gehört?
Das, ich sehe nur da Kopfschütteln. Jetzt so ein bisschen ganz dunkel, aber ja, so, Ich wollte gerade sagen.
Muskelgedächtnis.
Ja, Gedächtnis der Muskeln.
Muskelgedächtnis. Ist das sowas wie das Wassergedächtnis, wenn man es eingekocht hat auf 80% und dann dreimal links rumgerührt, dreimal rechts rumgerührt so, und dann hast du ein Wundermittelchen?
Nee, ich glaube, der Erik spielt auf Effekte an, die tatsächlich wissenschaftlich messbar sind. Ach so.
Ja.
Über den Placebo-Effekt
hinaus. Nein, also hat er vielleicht jeder schon mal irgendwie gehört, so Muskelgedächtnis oder Muscle Memory auf Neudeutsch, dass quasi das, was du einmal konntest körperlich, das geht vielleicht erstmal verloren, weil du es lange nicht gemacht hast, aber der Weg dorthin zurück geht quasi viel einfacher und viel schneller, als du damals ursprünglich mal gebraucht hast. Also wenn du, weiß ich nicht, jahrelang Rennrad gefahren bist und hast es dann vielleicht 2-3 Jahre schleifen lassen oder auch nur ein paar Monate, dann geht natürlich die Form erstmal in den Keller, aber du kommst viel schneller wieder auf das Niveau, was du dir über die 5 Jahre am Anfang mal aufgebaut hast. Also das ist ein Phänomen, was es durchaus gibt. Und auch dazu habe ich Nele mal gefragt, ob der überhaupt so wissenschaftlich nachweisbar ist oder woher das eigentlich kommt und wie das eigentlich funktioniert, dass sich die Muskeln tatsächlich an etwas erinnern können.
Dann lassen wir mal reinhören, was Nele dazu gesagt hat, ob wir quasi auch nach einer Pause wieder in 0,6 nichts in Topform sind. Wir hören rein.
Zum Muscle-Memory-Effekt, ob es den wirklich gibt, ist natürlich nicht ganz so einfach zu beantworten. In einer gewissen Form wird es den natürlich geben. Das hängt natürlich von extrem vielen Faktoren ab. Einerseits vom Trainingszustand, also wie lange hat ein Athlet schon oder ein Sportler schon den Sport ausgeübt? Hat er schon mal Radsport gemacht? Kommt er aus einer ganz anderen Sportart? Wie lange hat er nichts gemacht? Weil der Muskel ist natürlich in irgendeiner Weise trainiert. Es gibt unterschiedliche Muskelfasern. Und je nachdem, wie lang das Ganze her ist und was trainiert wurde, erinnert sich der Körper natürlich daran, dass in dem Bereich schon mal was gemacht wurde. Also je besser die Ausdauerleistungsfähigkeit mal war, desto schneller erlangt man sie natürlich auch wieder. Wenn man komplett neu in dem Radsport ist, dann wird man natürlich auch ein bisschen brauchen, weil die Prozesse im Körper sich natürlich anpassen müssen.
Ja, also das sind ja wirklich ganz beruhigende Nachrichten. Also die Form, die ist nicht weg. Wenn man das Niveau einmal hatte, kommt es auch wieder.
Sie ist nur woanders.
Sie ist zu jemand anderem. Sie ist jetzt bei jemand anderem. Es ist natürlich schon so, dass wenn ich jetzt ein gewisses Alter erreicht habe und vielleicht schon deutlich über der 40, 50, 60 bin, dann gibt es natürlich so gewisse Alterungseffekte, die du dann natürlich nicht mehr nur durch Muskelgedächtnis wieder ausgleichen kannst. Das ist natürlich klar. Aber grundsätzlich ein Niveau, was man einmal hatte, erreicht man leichter wieder, als man ursprünglich dafür gebraucht hat.
Ich meine, das ist ja auch von daher beruhigend, wenn man denn mal irgendwie im Trainingsformaufbau, aus welchen Gründen auch immer, Infekt etc. mal aussetzen muss. Oder auch im Frühjahr, wenn man eigentlich schon gut in Form ist und muss halt dann mal Pause machen, dass man halt nicht die mühsam aufgebaute Form nochmal genauso mühsam wieder aufbauen muss, sondern dass man einfach schneller wieder das Vorinfektniveau erreicht, was einem dann ein bisschen dabei hilft, dann wirklich die Füße hochzulegen und sich auszukurieren und nicht glaubt, zu früh wieder einsteigen zu müssen.
Aber wahrscheinlich, also es klingt auch sehr, sehr gut und es klingt auch ein bisschen beruhigend, dass man vielleicht, ja, wenn man eben so ausfährt, dass man jetzt nicht, genau, wie Christian gerade gesagt hat, so gleich bangen muss, okay, da geht alles flöten. Aber wahrscheinlich ist es auch nicht so, dass ich irgendwie die 2 Touren fahre und dann wieder auf Spätsommer, Herbstniveau bin, sondern ja, gibt's da irgendwelche Erkenntnisse, wie lange das wieder dauert, bis man an die Form, die man im Vorjahr hatte, jetzt nach so einer Winterpause, bis man da wieder dran ist?
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt und habe auch die Frage direkt einfach mal Nele unter die Nase gehalten und sie hat auch dazu erklärt, wie mit was von einem Zeithorizont man da rechnen muss, beziehungsweise von welchen Faktoren es abhängt, wie schnell man wieder auf sein Ausgangsniveau zurückkommt.
Wir hören rein.
Um das Niveau vom Vorjahr wieder aufzubauen, kann man eigentlich keine pauschale Aussage treffen. Wie auch beim Muscle Memory Effekt hängt das natürlich von mehreren Faktoren ab. Also auch hier, wie trainiert ist ein Sportler, wie viel kann man wieder ins Training investieren, und je niedriger das Niveau war, desto eher kann man das natürlich erreichen. Ist man schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, sind die Schritte natürlich rückwärts einerseits natürlich nicht so groß, aber auch vorwärts natürlich auch immer nicht. Also die Leistungsfähigkeit dann noch zu steigern, wird natürlich dann auch immer noch schwieriger.
Ja, also wie immer sehr individuell. Das kennen wir ja schon aus dem Radsport. Es hängt davon ab. Ja, aber es muss letztlich jeder natürlich selber wissen. Und ich finde auch, man sollte sich da jetzt, wenn man wirklich lange nicht gefahren ist, aus welchen Gründen auch immer, oder generell keinen Sport gemacht hat, sich dann auch nicht verrückt machen. Weil wirklich wieder anfangen, einfach regelmäßig fahren und man wird das merken. Man macht am Anfang so schnelle Fortschritte. Und das gilt ja auch für Einsteiger, die neu in einem Sport sind. Die müssen ja gar nicht irgendwelche strukturierten Intervalle fahren, sondern einfach regelmäßig etwas machen und das peu à peu ausbauen. Und da ist ja auch das Schöne, man macht am Anfang so viel Fortschritte, das ist ja total motivierend. Also das ist ja immer der Luxus, den Neulinge oder Wiedereinsteiger haben. Sie müssen ja relativ wenig tun, um große Leistungssprünge zu sehen. Das ist ja bei den fortgeschrittenen Sportlern, die müssen ja viel mehr Einsatz geben und viel mehr ihr Training durchdenken und strukturieren, damit da wirklich noch Verbesserungen im teilweise minimalen Prozentbereich kommen.
Ja, das ist ja die alte, wie heißt es, 80-20-Regel, dass du quasi in 20% der Zeit 80% des Ergebnisses hinkriegst und für die letzten 20% brauchst du 80% der Zeit. Und ich meine, das weiß ja jeder noch von früher, wenn man dann losgelegt ist und einfach gefahren ist, was ich auch immer Leuten sage, die im Rennradfahren einsteigen und wissen, muss ich jetzt irgendwie trainieren oder um besser zu werden oder um mal einen Hunderter zu fahren? Und man sagt, fahrt halt einfach. Fahrt so viel, wie ihr wollt und könnt und steigert euch dann, und das ist quasi die erste Grundform kommt ja von allein. Und wenn dann merkst, okay, du bist in den Hügel, den du beim ersten Mal irgendwie schwer schnaufen mit zweimal Schieben hochgekommen bist, beim zweiten, dritten Mal fährst du den dann in einem Zug durch und nach 10 Tagen oder 10 Mal fährst du den halt zweimal und denkst ja, geil. Also das ist ja schon, dass da relativ schnell Fortschritte einfach zu erkennen sind und ohne, dass man jetzt sich da in irgendwelche Intervallpläne und sonst was reinhacken muss.
Ja, das Schöne ist, diese Fortschritte, also man sieht die jetzt nicht nur an irgendwelchen Durchschnittsgeschwindigkeiten oder Zeiten am Strava-Berg, was auch immer, sondern man merkt das auch wirklich, wie man sich körperlich fühlt, dass einfach nach einer Stunde noch nicht die Lichter ausgehen, sondern dass man auf einmal wieder 2-3 Stunden durchhalten kann, dass man sich auch nach dem Training viel, viel besser fühlt, nicht so kaputt ist, vielleicht auch am nächsten Tag sich viel frischer fühlt. Also da gibt es so viele Signale und Indikatoren, genau, an denen man das erkennen kann. Und mir geht es immer so, wenn ich dann wieder anfange, auch nach einer Saisonpause oder nach einer Krankheit, ich freue mich da immer richtig, wie schnell das eigentlich geht und bin da jedes Mal selber überrascht, obwohl ich nun auch schon in vielen Jahren auch schon viele Zwangspausen mitgemacht habe.
Also es ist ja eigentlich eine gute Nachricht für jetzt alle die, was wir gerade eben so eingangs besprochen haben. Das war jetzt ein bisschen für die, die mal vielleicht die Winterpause ein bisschen länger gestalten und auch die wirklich als eine Winterpause auch nehmen. Also wer wieder einsteigt, kommt schnell genug auf ein vergleichbares Niveau zum Vorjahr. Aber man soll es auch gleichzeitig nicht übertreiben beim Wiedereinstieg nach dieser langen Pause. Also wirklich klein anfangen und genau, weil der Fehler, dieses am Anfang gleich zu viel zu wollen und dann zu übertreiben, der bringt einen nur in die Bredouille.
Ja, aber die...
Wir hatten es ja auch...
Ja. Weil ich zugeben muss, dieser Effekt oder diese Reiz oder quasi der Trieb nach dem Motto, jetzt habe ich ja irgendwie 3 Wochen lang nichts gemacht, jetzt muss ich aber wieder richtig Gas geben, das ist kommt mir schon bekannt vor.
Den muss man aktiv ankämpfen.
Also das ist ja, schon ja, so, dass also denkst das du, jetzt musst du aber jetzt 3 Wochen auf der Couch, konntest nichts, jetzt kannst du wieder, jetzt gibst du mal wieder richtig Gas. Das ist echt so dieses, da muss man sich schon sehr bewusst bremsen und sagen, nein, es ist besser und effektiver und ich gewinne nichts damit, wenn ich jetzt meine, so die ersten 3-4 Ausfahrten oder Intervalltrainings auf der Rolle oder was, so richtig Vollgas zu fahren, weil ich denke, jetzt viel hilft viel, sondern das ist, glaube ich, schon, da hilft die Erfahrung dann auch einfach das Wissen, okay, ich fahre besser damit, wenn ich das langsam steigere, als wenn ich jetzt zu schnell zu viel wieder will.
Und es ist ja jetzt nicht nur die selbstgewählte Winterpause. Mein Winter ist sowieso, jetzt mal abgesehen von Corona, auch eine Erkältungszeit. Es ist ja auch manchmal diese Zwangspause, wo es vielleicht noch wichtiger ist, wenn der Körper schon geschwächt ist und nicht nur eine Pause gemacht hat und sich erholt hat, sondern geschwächt ist, dass man dann auf jeden Fall behutsam einsteigt und sich nicht eine Herzmuskelentzündung oder sonst irgendwie was einfängt, weil man es übertrieben hat. Aber genau, also nach der Pause erstmal low machen, wie man so neudeutsch sagt. Jetzt sind wir ja alle nicht so wir sind ja nicht so die Pausemacher, es sei denn die krankheitsbedingte Zwangspause. Und Erik, du fährst ja schon so ein gezielteres Rollentraining im Winter auch. Mhm. Hast du das Gefühl, das bringt was für die Form? Also
ich hoffe, dass es was bringt.
Du hast wahrscheinlich nicht so den Vergleich, weil du es halt machst und nicht halt genau. Keine A-B-Testung machst. Ja.
Ich hab leider
Wollte ich immer mal machen. Wollte ich immer mal machen, so den Vergleich, so nichts machen, Rollentraining machen, dann mal so einen Formvergleich. Aber es ist halt echt, wenn man sich nicht zweiteilen kann, um sozusagen seine eigene Kontrollgruppe zu sein, ist es halt schwer, das in irgendeiner Form vergleichbar zu machen. Wie gut wäre man, wenn man nichts gemacht hätte oder weniger oder noch kontrollierter und geplanter? Mhm.
Also ich habe schon das Gefühl, dass ich bin so der Typ, wenn ich mal eine Woche nichts mache, aus welchen Gründen auch immer, dass ich dann wirklich schon sehr abbaue. Also ich fühle mich dann wirklich wie so ein Sack Kartoffeln, der irgendwie in der Ecke hängt. Deswegen fällt mir das auch nicht schwer, mich so fürs Rollentraining zu motivieren. Das ist ja jetzt auch nicht jedermanns Sache. Durch Swift und Trainer Road und so weiter ist es ja alles erträglicher geworden. Also früher hast du mich ja auch nur in äußersten Notfällen auf der Rolle gesehen. Also da bin ich lieber im Schneesturm noch Rennrad gefahren, als dass ich mich irgendwie auf die Rolle gesetzt hätte. Das hat sich Gott sei Dank auch bei mir völlig gewandelt. Ich finde Rollentraining halt super, weil es ist halt mega effizient, weil gerade im Winter, du brauchst nicht dieses ewige Umziehen. Rollentraining geht relativ schnell in der Vor- und Nachbereitung. Es muss auch nicht super lang sein. Du kannst in 60 bis 90 Minuten ein sehr gutes Workout machen. Wenn du das dann noch so hin und wieder mal mit einer Fahrt auf der Straße draußen oder im Wald oder mit einer Laufrunde koppelst, da musst du jetzt gar nicht 20 Wochenstunden auf der Rolle abschrubben, sondern kannst das wirklich relativ entspannt angehen und ohne großen Druck.
Was ich da noch einwerfen würde, wenn dann heißt ja, ein smarter Rollentrainer kostet Geld, aber wenn du das vergleichst mit dem, was du an Ausrüstung brauchst für, zum Draußenfahren von Überschuhen, langer Hose, Winterjacke, warmes Unterhemd, eventuell noch ein Satz breiterer Reifen für ein bisschen mehr Grip plus Materialverschleiß, den du durch Draußenfahren, durch Siff und Dreck und Salz irgendwie hast, glaube ich, kommt am Ende die Rolle gar nicht mal so viel teurer weg, weil du kannst ja mit deinem ganz normalen Sommerequipment dann da fahren. Also das ist
am ehesten sogar noch ohne Trikot, nur mit Unterhemd.
Das Trikot wird geschont. Also da hast du, glaube ich, schon...
Der Helm wird geschont.
Hast du, glaube ich, schon gar nicht mal so einen riesen finanziellen Unterschied. Also von einer kompletten Deep-Winter-Ausrüstung, die du ja auch dann irgendwie regelmäßig waschen musst, weil die hält ja dann nur eine Ausfahrt. Dann ist es, glaube ich, gar nicht mehr so der große finanzielle Zusatz.
Es ist natürlich einmal ein Investment, was du machen musst, weil ich sage jetzt mal 400-500 Euro, da geht es ja erst los. Wenn du einen Smart Trainer haben willst, einen gescheiten, bist du ja schon eher bei 800.
Ist natürlich schon
ein Batzen Geld, den musst du erstmal hinlegen, aber du hast halt wirklich langfristig und mehrere Winter vor allem auch was davon, weil den schmeißt du ja nicht nach einer Saison weg. Hoffentlich.
Ja. Oder verkaufst ihn weiter.
Aber wenn man jetzt so einen Rollentrainer sich zugelegt hat oder hat schon einen und will da jetzt ein bisschen mehr loslegen, dann kann man ja schon auch so ein bisschen erschlagen werden von den Möglichkeiten, die es da gibt. Du kannst dir über den eigenen Radcomputer oft quasi selber über Garmin oder Wahoo kannst dir selber ein Intervalltraining zusammenstellen, das dann den Trainer sogar steuert. Auf Swift oder Trainer Road gibt es Trainingspläne, klar, die kosten dann oder du brauchst einen bezahlten Account, um das nutzen zu können, aber da gibt es unheimlich viele Trainings, Angebote. Jetzt, Erik, ich meine, du hättest die Nele auch gefragt, so was denn eigentlich eine gute Einheit für den Einstieg im Frühjahr ist, also wenn man da jetzt mal wieder quasi loslegen will.
Ja, oder generell einfach auch beim Rollentraining, mit welchen Einheiten kann man denn dann irgendwie in Frühjahrsform kommen? Das ist jetzt natürlich vorausgesetzt, man hat schon ein bisschen was gemacht über den Winter. Gibt es da schon Workouts, die man die man fahren kann. Ja, und Nele hat da einfach mal so ja, verschiedene Möglichkeiten aufgezählt, wie das Training generell aufgebaut sein sollte und mit welchen konkreten Intervallen man sich da eigentlich ganz gut und relativ zügig auch wieder in Form fahren kann.
Ja, dann sind wir mal gespannt, was sie dir gesagt hat.
Ob es bestimmte Intervalle gibt, mit denen man quasi schneller eine Frühform erlangen kann, wenn man quasi die Zeit effektiv nutzen möchte, würde ich immer ein polarisiertes Training empfehlen. Beim polarisierten Training spricht man quasi davon, wenn man 80-90% im sehr, sehr lockeren Bereich unterwegs ist, also je nach Konzept quasi im Grundlagenbereich 50-80% des FTP-Werts, und dann quasi sehr hochintensiv unterwegs ist, also sehr, sehr kurze intensive Intervalle macht, die sich gerade, wenn man das Wetter noch nicht so gut ist in Deutschland, sehr gut auf der Rolle fahren kann. Bedeutet zum Beispiel diese klassischen V2-Max-Intervalle 30-30er, also 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Entlastung. Und das Ganze kann man von 2x8x30-30 hin bis zu 3x10x3x12x30-30 hin bis zu 30-15, also 30 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Entlastung, ist ein sehr, sehr hohes Potenzial oder eine sehr, sehr hohe Steigerung möglich. Und das sollte 10-20% trainiert werden und dieser mittlere Bereich sollte quasi eher ein bisschen ausgespart werden.
Ja, und grundsätzlich, so wie Nele das gerade beschrieben hat, so sieht tatsächlich auch mein Training aus. Also ich mache dann auf der Rolle wirklich, entweder fahre ich locker, dann gerne auch mal nüchtern, so morgens vor der Arbeit, vorm Frühstück, oder dann halt mal die Intervalle. Genau diese Serien, die Nele beschrieben hat. Und wenn dann doch mal ich keine Lust auf so eine Intervalle habe, dann kann man ja auch mal ein Zwift-Rennen fahren. Also alles, was halt irgendwie ja einigermaßen strukturiert ist, nicht zu sehr in die Länge geht und irgendwie Spaß macht und motiviert, das ist am Endeffekt auch richtig so.
Wo du gerade das nüchtern Training erwähnst, bringt mich auch noch zu dem Effekt, der ganz gut ist für das Durchfahren, dass du eben auch dieses, also weniger in die Gewichtsprobleme reinkommst, weil man kennt das ja, wenn man sozusagen aus den Trainingsumfängen aus Spätherbst und dem Kalorienbedarf geht und dann nimmt man den quasi über den Winter mit der Plätzchen, Weihnachts-, Neujahrszeit und je dunkler es draußen ist, desto größer ist zumindest bei mir immer so das Bedürfnis, sich selber irgendwie mit dem Sonnenschein in der quadratischen Packung irgendwie zu belohnen. dass man da irgendwie ja dann doch eher das Problem hat, doch das Gewicht irgendwie in sagen wir, erträglichen Formen zu halten. Nicht, dass du wieder denkst, die Klamotten sind aber über den Winter im Schrank eingelaufen.
Das ist wahrscheinlich einer der effektivsten Trainingstipps, den ich auch irgendwie am schwierigsten zu beherzigen finde, ist, dass man ja im Winter, also es geht hier nicht um Diät halten, kann man machen, aber muss jeder für sich selber entscheiden und muss auch eigentlich nicht sein, aber einfach dieses Anpassen der Kalorienzufuhr an die Trainingsbelastung, dass man eben halt auch nicht nur, wenn man mehr trainiert, halt mehr isst, sondern dass man halt auch weniger isst, wenn man weniger trainiert. Ich glaube, das ist, und das ist, glaube ich, ein sehr ganz effektives Tool, um im Frühjahr dann halt auch ja, ein bisschen schneller in die Form zu kommen, wenn man nicht dann halt gleich noch mit dem zusätzlichen Belast startet. Wobei, man sollte sich jetzt nicht im Winter, darf man sich auch nicht kasteien. Also
nee.
Im Winter muss man jetzt nicht irgendwie auf Low Carb oder so umsteigen oder dann am Weihnachtsessen irgendwie, keine Ahnung.
Ja, das ist ja
den zweiten Schlag Knödel ablehnen, dass sowas
und die Schwiegermutter
definitiv nicht.
Und die Schwiegermutter aufs Ewigste beleidigen, weil man sich da geziert und keine Ahnung was. Nee, es geht halt irgendwie um ein bisschen ums Maß halten. Weil alles, was du natürlich dir im Winter nicht zusätzlich anfutterst, musst du halt im Frühjahr nicht auch wieder loswerden. Und es ist ja auch keine gute Kombination, im Frühjahr einerseits radikal Gewicht machen zu wollen, irgendwie, dass man meint, man müsste irgendwie in 4 Wochen 4 Kilo runter oder so, und gleichzeitig seine Form aufzubauen. Das funktioniert ja so auch nicht.
Das ist ja tatsächlich so ein Aspekt, der dann viel im Frühjahr, glaube ich, auch demotiviert, wenn man jetzt Ja, du hast ja gerade schon gesagt, wenn man so ein bisschen im Winter zunimmt, ist das gar nicht schlimm. Und mit dem regelmäßigen Training kann man das ein bisschen in Grenzen halten. Wenn es halt dann noch wie 2, 3 Kilo mehr sind im Frühjahr als letzten Sommer, die kriegt man ja auch wieder runter, weil das so eine, sage ich mal, vorstellbare Hausnummer ist. Aber wenn man jetzt dann irgendwie 10 oder 12 oder 15 Kilo zugenommen hat, das ist ja dann auch so, boah, also würde mich jetzt auch ganz schön mental runterziehen zu wissen, so viel jetzt abnehmen zu müssen. Einfach weil diese Herausforderung so groß ist. Und da geht es ja dann auch nicht nur um Körpergewicht oder Fitness und irgendwelche Zeiten am Strava-Berg, sondern da geht es ja dann auch wirklich einfach generell um Gesundheit, um Lebensqualität.
Also wie gesagt, das ist wahrscheinlich jetzt keine für die meisten jetzt keine wahnsinnig neue Erkenntnis, aber es lohnt sich, das nochmal zu betonen, dass das ein einfacher und effektiver Weg ist. Und so schwer es, also ganz ehrlich, in einem gewissen Maße sehe ich das auch bei mir auf der Waage, diese Schwankung im Winter, obwohl ich auch weiterfahre. Und ich weiß aber auch, wie viel leichter mir ein ganz langer Anstieg in den Alpen fällt, wenn ich halt das halbe Kilo oder das Kilo weniger habe. Also, und es muss ja auch nicht gleich, wie gesagt, es muss ja nicht gleich die Wahnsinns-Fastenkur sein, sondern manchmal hilft es einfach so ein bisschen zu gucken, okay, sonntagnachmittags esse ich nicht das, was ich normalerweise sonntagsnachmittags nach einer langen Radtour esse, sondern vielleicht nur eine halbe Tafel
Ja,
Schokolade.
es hilft auch schon, ganz, ganz praktischer Trick von mir, die Packung mit den Keksen nicht mit aufs Sofa zu nehmen, sondern im Küchenschrank zu lassen. Wenn du für jeden Keks einzeln rüber gehst, dann isst du automatisch weniger.
Da verbrennst du ja eigentlich auf dem Weg zum Schrank den Keks. Da kannst du ja eigentlich, das ist ja eine Nullsummenspiel, da kannst du ja Kekse essen ohne Ende.
Nein, also.
Also ich nehme an, dein Schrank steht im 16. Stock,
Genau, nein.
des Hochhauses und du wohnst im Keller.
Nein, aber einfach so, ich mache es bei mir halt so, dass man dann schon guckt, dass man halt so dann nicht abends vom Fernseher noch zwei Packungen Kekse reinschnupft oder so. Die sind halt auch immer sehr schnell weg, das ist immer sehr tückisch.
Kann man sich erlauben, wenn man halt die 120 Kilometer ordentlich getreten ist, irgendwie am Sonntag, dann braucht man auch diese Zufuhr dann wieder, aber eben im Winter vielleicht dann weniger. Aber also es gibt ja auch genug Leute, die im Winter auch was anderes machen als Radfahren, weil eben draußen ist das Wetter siffig. Also ich kann es mir auch fast nicht vorstellen, aber ja, Wetter ist siffig und es regnet, es hat Schnee, es ist glatt und ja, es gibt tatsächlich auch noch andere Sachen, die man dann draußen oder die man als Sport machen kann. Muss ja nicht draußen sein. Also laufen, schwimmen, Fußball, geht ja alles.
Da möchte ich an dieser Stelle wieder wie sagt man, die Dauergäste, die uns hören, glücklich machen. Ich finde ja Laufen super. Ich sage es ja bei jeder Gelegenheit, aber im Winter ist für mich Laufen eine super Sportart, weil das ist Ausdauer. Das ist, auch wenn es kalt ist oder ein bisschen regnet, ist das irgendwie nicht ganz so schlimm. Du frierst auf jeden Fall nicht. Es kostet auch wenig. Du brauchst kein krasses Equipment und irgendwie keine Hallenzeiten und irgendwie noch irgendwie Sportskameraden, mit denen du dich verabreden musst. Du kannst dir Musik reinmachen und gehst in den Wald und haust dir einfach eine Stunde lang die Gelenke weg, auf Deutsch gesagt.
Ja, ich bin da teilweise bei dir, dass ich auch überzeugt bin, Laufen ist eigentlich eine ganz gute Alternative, nur ich hasse Laufen halt wie die Pest. Also, ich hab's ein paar Mal versucht, irgendwie komme ich da nie auf den grünen Zweig. Ich sehe das alles klar, es ist einfach ein paar Laufschuhe, ein paar Klamotten, Laufhose, Musik an und irgendwie eine Stunde irgendwie durch den Wald joggen ist schon irgendwie von allen Alternativsportarten die naheliegendste, also besser als irgendwie, keine Ahnung, hunderte Euro im Fitnessstudio zu versenken oder man, es wird ja mal betont, Schwimmen sei so gut, aber auch Schwimmbäder im Winter sind auch so von, also für mich als, naja, irgendwie eher so mittelmäßigen Schwimmer, das kann ich mir echt nur sehr begrenzt vorstellen. Also ich sehe da irgendwie, dass ich mich sonntags morgens in Schwimmbad setze, dann, keine Ahnung, 10 Bahnen, also ich schaffe es ja immer so, eine Bahn durchschnaufen, nicht untergehen, nächste Bahn durchschnaufen, nicht untergehen. Dafür fehlt mir dann einfach auch die Technik, um das irgendwie in Würde hinzukriegen, deswegen.
Aber an sich, also muss man sagen, es geht ja darum, im Frühjahr die Radform zu bekommen. Und da kann so eine Alternativsportart im Winter helfen,
Keine
weil
Frage.
wir haben ja vorhin festgestellt, die Kontinuität macht's. Also wenn man einfach quasi nicht in so ein Loch fällt, muss man auch da nicht wieder rausklettern. Und wenn man da ja laufen, schwimmen, halt so eine Ausdauersportart macht. Es gibt natürlich andere Sachen, die man auch machen kann, Fußball oder eben ins Fitnessstudio. klar, die sind bedingt, glaube ich, dazu gut, um eine schnelle Frühjahrsform wieder zu gelangen. Mhm. Also Fußball ist halt oft auch ein bisschen rumstehen und sprinten, aber so Krafttraining kann, das hilft jetzt nicht unbedingt bei der Ausdauer-Frühjahrsform, aber es gibt ja noch andere Dinge, die einem Frühjahr einen überraschen können, wenn man im Winter nicht gefahren ist, dass auf einmal wieder Muskeln gebraucht werden, wie zum Beispiel im unteren Rücken, die so Haltearbeit oder im Nacken, die so Haltearbeit beim Radfahren ausführen müssen und die man als Radfahrer ja eigentlich nicht trainiert, vielleicht trainieren sollte, aber wenn man dann halt nicht Rad fährt, dann schlaffen die so ein bisschen ab und dann steigst du irgendwie im Frühjahr dann nach anderthalb Stunden vom Rad und hast Rücken.
Ja, das ist ja das Engelchen, was auf der linken Schulter bei mir sitzt und dann sagt, tu was, auch was anderes außer Radfahren, weil man genau weiß, als Radfahrer ist man ja per se nicht so der Modellathlet, sondern eigentlich eher so Modell oben quasi nix und unten dicke Beine. Und das ist natürlich besser ist, wenn man ein bisschen vielseitiger einfach trainiert ist, also auch was das Rumpfstabilität angeht, was einem ja am Ende auch hilft, auch wenn es halt dann das eigentliche Training nichts mit Radfahren zu tun hat. Das sagt dann halt auch mal, okay, Alternativsportarten, sei es Schwimmen, sei es Langlaufen, sei es was auch immer. Also Langlaufen würde ich ja extrem gern machen, leider habe ich hier keine Langlauf-Ecke direkt vor der Haustür, die in fußläufiger Reichweite wäre. Mein Traum, das wäre mein Traum-Ausgleichssport im Winter. Nee, aber die Vielseitigkeit und den kompletten Körper zu trainieren, ist ja auch was man im Winter gut machen kann, wo man im Frühjahr auch von profitiert, auch wenn es nicht unbedingt die eine Sekunde beim Strava-Segment ist.
Was wir jetzt noch gar nicht hatten, ist der Klassiker für viele Rennradfahrer im Frühjahr, um wieder in Form zu kommen, nämlich das Frühjahrstrainingslager. Zu wahrscheinlich 90% auf Mallorca. Das ist ja bekannt, erprobt, beliebt. Aber ist es denn überhaupt so richtig sinnvoll? Das ist die Frage, hatten wir ja schon anfangs angekündigt, dass wir das beantworten, dass wir das ein für alle Mal und absolut definitiv klären.
Aber die Frage müssten wir eigentlich hier stellen, weil du machst das ja jedes Jahr.
Ich mache es jedes Jahr und ich muss sagen, ja, es kommt drauf an. ist tatsächlich so. Also ich glaube, was ich jetzt nach echt sehr oder einigen Trainingslagern auch selber mal erkannt habe, was eigentlich auch von Anfang an klar ist, man kann das richtig machen und man kann das aber auch falsch machen. Also einfach nur ins Trainingslager zu gehen, es bringt noch nicht unbedingt den Erfolg, weil das habe ich auch in den Jahren immer auch wieder gesehen und da habe ich auch am Anfang auch definitiv selber dazu gehört. Viele machen den Fehler, die gehen ins Trainingslager und sind in einer schönen Umgebung. Meistens ist das Wetter auch schön, hammfrei, werden im Hotel mehr oder weniger voll versorgt. Das heißt, man kann sich komplett aufs Radfahren konzentrieren und fährt deshalb zu viel, zu lang, zu schnell und zu wild einfach. Vor allem, wenn man sich irgendwie, wenn man da mit einer Gruppe ist oder das über eine Gruppe gebucht hat und dann sucht man sich natürlich schon. Bei manchen kann man sich den Schnitt vorher aussuchen und natürlich fährt man dann nicht mit der 24 km/h-Gruppe, sondern hier 27er Schnitt ist ja kein Problem. Und dann hast du halt oft das Problem, dass man sich überfordert oder eben man muss halt von vornherein wissen, dass man schon mit einer gewissen Form ins Trainingslager gehen muss. Also dass im Trainingslager an der Form zwar gefeilt wird und die aufgebaut wird, aber man kann da nicht von null anfangen.
Ich finde das einen sehr guten Ansatz. Ich mache jetzt künftig ein Trainingslager fürs Trainingslager.
Oh.
Und dann mache ich
da könnte man sicher ein bisschen Geld machen.
Dann ein Trainingslager fürs Trainingslager fürs Trainingslager.
Ja, aber also es ist tatsächlich so, dass du, oder es kommt drauf an, wenn du sagst, ich fahre im Trainingslager, ich bin damit zufrieden, wenn ich da auch mal eine kurze Tour nur fahre oder vielleicht mal nur 2 Stunden am ersten Tag und dann 3 Stunden oder so, dann kannst du schon dich auch dort, dann musst du jetzt nicht irgendwie 4 Wochen vorher da zu Hause trainiert haben fürs Trainingslager. Aber wie gesagt, viele kommen da hin, machen am ersten Tag 80 Kilometer und ab dann nur noch 130 plus. Und das ist halt vielleicht, wenn man vorher je nachdem, wie man vorher in Form war, ist das vielleicht schon ein bisschen zu schnell zu viel.
Ja, ich habe auch, also so direkt Trainingslager jetzt irgendwo auf einer Baleareninsel habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe vor ein paar Jahren mal quasi im Frühjahr, als ich noch studiert habe, dann die Semesterferien genutzt, um dann wirklich mal so eine Woche wirklich viel zu fahren. Obwohl ich den Winter über...
So ein Trainingslager zu Hause.
Ja, eigentlich. Quasi zu Hause, genau. Und das führte aber dann, also der Schuss ging ziemlich nach hinten los, weil ich habe den Winter über zwar regelmäßig trainiert und hatte auch die Form, aber habe danach erstmal schön 3 Wochen mit einem Infekt krank gelegen. Also ja, hat, ja, wie gesagt, ging voll nach hinten los. Die Saison war dann auch Katastrophe, weil das dann so echt irgendwie im März noch fettkrank gewesen. Dann ging im April die Jedermann-Rennen schon los, die ich da gefahren bin. Also das Jahr konnte ich abhaken. Ich bin da irgendwie nie mehr so richtig reingekommen.
Also
War
ein
zu doll.
Trainingslager kann die Form deutlich verbessern, aber es kommt ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an, nämlich erstens, wie man da hingeht, wie man sich dort verhält und wie man das Ding nachbereitet. Wir fassen mal jetzt kurz zusammen, wer da noch mehr zu hören möchte, der sollte sich den Trainings, unsere Podcast, eine der vorherigen Folgen, da hatten wir mit Christian Knees gesprochen, der sehr viele gute Tipps für das Trainingslager, für ein erfolgreiches Trainingslager, das ist nämlich der Knackpunkt, gegeben hat. Also hört euch diese Folge einfach nochmal an. Aber generell ist es okay, wenn man ins Trainingslager möchte, nicht von null anfangen, im Trainingslager nicht übertreiben und sich hinterher tatsächlich eine kurze, mittelkurze Pause gönnen von mindestens ein paar Tagen bis zu einer Woche, wo man wirklich gar nichts bis wenig macht und ja, den Körper Zeit gibt, irgendwie diese Trainingsreize zu verarbeiten und ja, dann wieder
Da
reinzugehen.
werfe ich immer wieder meine berühmte Küchentrainingswissenschaft rein, die da besagt, okay, mit dem Training setzt du den Reiz, aber besser wirst du in der Pause sozusagen. Und wenn du dem Körper nicht die Pause gibst, um den Reiz zu verarbeiten, kannst du nicht besser werden. Lasse ich mich wieder gerne korrigieren von Leuten, die es besser wissen, aber das ist so das, was ich mir zusammengereimt habe.
Nee, aber tatsächlich habe ich auch mit Nele genau darüber auch nochmal gesprochen, nämlich diese Frage, kann man es eigentlich auch übertreiben im Winter und im Frühjahr und kann dieser Schuss oder diese Motivation, ich möchte irgendwie viel machen und ich möchte eine gute Form haben, kann es auch nach hinten losgehen? Und ja, sie hat da eigentlich ganz ähnliche Töne angeschlagen wie du aus deiner Küche vom Herd aus.
Ja, dann hören wir doch mal rein.
Also man kann auf jeden Fall zu viel trainieren. Viel hilft nicht immer viel. Woran erkenne ich das, wenn ich quasi sehr müde bin, schlapp bin, nicht leistungsfähig bin, ein bisschen Konzentrationsprobleme habe? Also die Leistungsfähigkeit deutlich geringer ist, die Herzfrequenz träge ist, also man sie im Training gar nicht mehr so hoch bekommt. Und sie länger braucht, bis sie überhaupt reagiert, dann spricht man quasi von einem Übertraining und dann hat man quasi zu viel gemacht. Und eine langfristige Folge in dem Sinne ist quasi das, was ein Sportler eigentlich nicht hören will, dass es sehr lange dauern kann, eine sehr lange Pause man einlegen muss, bis sich der Körper erholt hat, bis man dann quasi wieder mit gezieltem Training anfangen kann.
Ja, und das war tatsächlich damals auch mein Fehler, als ich da nach meinem Trainingslager dann eine Weile flach gelegen habe. Ich habe dann viel zu schnell wieder versucht, das Training hochzufahren, weil ich dann halt auch ja, die Rennen irgendwie auch nicht auslassen wollte und mir nicht die Zeit geben wollte, um mal wieder so richtig eine Form aufzubauen. Und das, ich glaube, das führte dann auch zu welchen Knieproblemen und das zog sich dann das ganze Jahr durch. Und im Nachhinein schüttel ich da selber über mich den Kopf und denke mir, warum hast du nicht einfach dir viel mehr Zeit gegeben und in Ruhe alles wieder aufgebaut und warum hast du es so maßlos übertreiben müssen?
Gibt es denn da eigentlich Indikatoren für, dass man sagen kann, wann sozusagen die Regeneration quasi jetzt abgeschlossen ist von Ruhepuls oder was weiß ich, dass man sagen kann, okay, jetzt dann ist der Körper wirklich jetzt mal erholt?
Ich glaube, das ist
Ja.
tatsächlich wieder dieses, was auch Nele schon erwähnt hat vorhin schon, dass es halt so sehr individuell ist. Also es kommt sehr auf deinen Körper an und ich glaube, es ist ganz schwer pauschal zu sagen, okay, wenn ich so einen Prozentsatz von meinem Ruhepuls oder wie auch immer, also wenn ich das wieder erreicht habe, dann bin ich wieder komplett erholt. Ich glaube, das ist einerseits ist es halt natürlich vielleicht ein bisschen unbefriedigend als Antwort, aber dass man so ein bisschen in sich selber reinhören muss, selber auf seinen Körper so ein bisschen hören muss. Und sowas kann man, glaube ich, auch lernen. Das wird einem Anfänger schwieriger fallen, quasi zu entscheiden, jetzt bin ich wieder top fit oder oh, das fühlt sich noch nicht so richtig an, weil Ich meine, manche Trainings und manche Einheiten, die fühlen sich einfach nicht gut an, egal wie gut ich in Form bin. Die sind einfach scheiße anstrengend und das wird auch nicht viel besser. Aber ja, das abschätzen zu können, ich glaube, dass da gehört einfach Erfahrung dazu.
Ja, Erfahrung ist das Stichwort. Also es ist ja nicht umsonst, dass Radprofis erst ab einem gewissen Alter ihren Leistungszenit erreichen. Und das ist jetzt nicht, weil sie da irgendwie körperlich unbedingt am besten funktionieren, sondern weil sie einfach genau wissen, welches Training brauche ich wann, um meine Form abrufen zu können. Ich muss da immer an Jens Vogt denken. Der hat mal vor vielen Jahren in irgendeinem Interview wurde er gefragt, wer von seinen Teamkollegen der war, der am härtesten trainiert hat. Und er hat damals gesagt, er kann gar nicht sagen, wer am härtesten trainiert hat. Er hat nur gesagt, Fabian Cancellara hat am cleversten trainiert. Weil der ist im Mallorca-Trainingslager im Februar, haben die den quasi an jeder Autobahnbrücke abgehangen. Und sie haben gedacht, oh Gott, der ist überhaupt nicht in Form. Wie sollen wir dieses Jahr die großen Rennen gewinnen? Und dann hat er aber 3 Wochen später irgendwie den Prolog bei der Kalifornien-Rundfahrt mit 10 Sekunden Vorsprung gewonnen. Also der wusste halt genau, wann er was tun muss, um quasi sich die richtige Mischung aus Training, Ruhe, lockere Fahrten, Ernährung zusammenzubasteln. Und das ist halt, das muss man für sich selber herausfinden.
Wobei ich jetzt da anmerken möchte, ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile so ist oder dadurch, dass diese ganze Körperanalyse oder die Analyse von Körperwerten, was Körperkerntemperatur, Blutzucker, Puls, Ruhepuls, Schlafzeit und so, da gibt es ja mittlerweile viele Geräte, die das können, auch die für jeden erhältlich sind und auch mittlerweile gar nicht mehr so teuer. Und vielleicht ist das, also ist jetzt nur eine Spekulation, aber vielleicht ist das der Grund, warum mittlerweile auch so viele junge Fahrer schon so erfolgreich sind. Also wir haben jetzt ein paar richtig, richtig junge Fahrer, die richtig erfolgreich sind. Vielleicht, weil die eben sich nicht mehr nur auf ihr Körpergefühl verlassen müssen, was sie vielleicht erst mit der Erfahrung, mit ein paar Rennsaisons in den Beinen bekommen, sondern die können sich mittlerweile halt auch auf Zahlen verlassen, die ihnen diverse Analyse-Tools ausspucken und können halt so sagen, ey, ich merke gerade, ich komme in einen Bereich, wo es Training fühlt sich zwar okay an, aber ich merke, mein Körper ist an so einer Grenze und ich muss mal ein bisschen zurückfahren und deswegen sind die bei dann den Renneinsätzen top in Form.
Wobei ich das faszinierend finde, ich meine, ich kenne das von meinem Garmin, wenn ich da meine Runde gefahren bin und du machst dann eine Runde beenden und der spuckt dir dann aus Regenerationszeit 48 Stunden nach irgendwie einer einstündigen Mittagsrunde, denke ich mir auch so ganz traue ich dem Braten nicht. Also ich
weiß. Ja, oder er sagt die ganze Zeit nur Formverlust oder Übertraining oder unproduktiv. Ja,
Training unproduktiv, das ist meine Lieblingsrückmeldung. Training unproduktiv.
Ja, ja. Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur fahren.
Aber das ist tatsächlich ein Punkt. Also man kann natürlich sich irgendwelche Pulswerte, Leistungsdaten, Schlafstunden, das kann man sich alles ranziehen. Und das hilft einem natürlich, um das irgendwo so ein bisschen einordnen zu können und vielleicht ein wachsames Auge dafür zu bekommen, ey, habe ich zu viel gemacht oder kann ich noch mehr Gas geben? Aber entscheidend ist am Ende immer das Körpergefühl. Am Ende kann dir eine Uhr oder ein Radcomputer oder ein Blutzuckermessgerät irgendeine Zahl sagen und die kann im grünen Bereich sein. Wenn du dich aber auf Deutsch gesagt scheiße fühlst, dann solltest du vielleicht doch einen Ruhetag machen. Also das ist ja die Kunst, quasi diese ganzen Werte mit dem, wie man sich eigentlich fühlt, in Einklang zu bringen.
Ja, in diese ganze reine Lehre würde ich auch noch ein bisschen Alltag einstreuen, was man halt auch nicht unterschätzen darf. Manchmal stresst ja auch der Alltag durch alles Mögliche von Arbeit, von Belastung, dass jetzt der quasi Trainingsreiz oder die Belastung nicht nur vom Training kommt, sondern von allem drumherum. Also wenn der Job gerade stressig ist und sonst was, das beeinflusst ja auch das Leistungsvermögen und den Regenerationsbedarf. Sprich, wenn du eine Woche lang auf Anschlag gefahren bist auf der Arbeit, dass du dann nicht vielleicht unbedingt noch am Wochenende dir dann sportlich quasi die Kante geben musst, sondern dass du dann auch einfach die Erfahrung hast, da einfach mal einen Ticken zurück und dann klar irgendwie was zu machen, um abzuschalten, aber dann nicht auch noch dich da noch unter Druck setzt, dass du noch irgendwelche Einheiten absolvierst, um noch besser zu werden, sondern dass du dann einzig ist, okay, jetzt machst du eher mal eine Regenerationsrunde und lässt halt mal langsam rollen und versuchst nicht an jedem Berg mit jedem, der vorbeikommt, mitzuhalten.
Also wir sind quasi so ein bisschen vom Fit im Frühjahr zu mehr so einem größeren Themenkomplex, nämlich einfach achtet auf euch ein bisschen abgerutscht. Aber wir können ja mal kurz zusammenfassen, was jetzt unser Fazit ist. So, okay, was sind die wichtigsten Dinge, bei denen man jetzt konkret im Frühjahr drauf achten sollte? Da wäre das Erste, was mir einfällt, dass wir gesagt haben, okay, diese diese super lange Tour am Wochenende, wenn das Wetter schön ist, ist vielleicht, ja, die macht vielleicht Spaß, aber ist jetzt nicht unbedingt gut, um wieder top in Form zu kommen. Da hilft es eigentlich, wenn man lieber das aufteilt in ein paar mehr Einheiten, die aber etwas kürzer sind und dann vielleicht über die Woche verteilt. Also nicht übertreiben am Anfang und nicht sagen, ja, viel hilft viel, sondern vielleicht ein paar kleine, kürzere Einheiten anstatt die Mammut-Tour am Wochenende.
Vielleicht da auch sich wirklich einfach die Regel setzen oder so mache ich es dann immer, dass ich nach so einer Pause dann sage, okay, die ersten 3 Wochen fahre ich wirklich nur Grundlagenbereich. So. Und dann gucke ich mal, wenn ich dann schon ordentliche Wochenstunden zusammengekriegt habe, dann mache ich vielleicht eine Ruhewoche und dann kann man mal so langsam anfangen, über Intervalle nachzudenken. Aber sich wirklich so, ja, wie soll man sagen, so einen Zeitplan zu setzen in seinem Kopf, so eine Regel, okay, die nächsten 3 Wochen fahre ich nur kleines Kettenblatt zum Beispiel.
Und was wir auch gesagt haben, ist, ja, Trainingslager kann einen zum Formaufbau gut sein, aber funktioniert nur, wenn man eben entsprechend vorbereitet ist für ein Trainingslager und wenn man im Trainingslager auch nicht Quatsch macht, nämlich wenn man da nicht sich übernimmt, zu viel fährt und halt sagt, naja, Putsch und Sakalobra müssen noch sein und das dann in eine Tour packt irgendwie am Ende. Also das ist auch schön, aber man sollte da nicht erwarten, dass man da aus dem Trainingslager mit einer Top-Form zurückkommt, sondern ist man wahrscheinlich erstmal ein bisschen überlastet und muss erstmal wieder ein bisschen zurückstrecken.
Was natürlich auch immer ein guter Tipp ist, sich irgendwo Gleichgesinnte suchen. Also sich zum, wenn man jetzt Motivationsprobleme hat, wieder anzufangen, weil vielleicht das Wetter noch nicht so besonders ist oder die Form jetzt doch so schlecht geworden ist und das Körpergewicht so dermaßen hochgegangen ist, dass man es doch eh eigentlich gleich sein lassen kann. So, nein, sucht euch jemanden, der mit euch fährt, der eurem Leistungsniveau entspricht oder Freund, Freundin, was auch immer und dann wirklich einfach zusammen fahren und vielleicht dann auch gar nicht eine sportliche, sondern wirklich eine Erlebnisrunde draus machen, dann halt an der Eisdiele halten oder zum See fahren.
Ja, ja und diese Trainingskollegen, Leidensgenossen, wie man sie auch nennen will, die können nämlich auch den Effekt haben, dass man sich selber ein bisschen zügelt oder dass man sich gegenseitig zügelt und eben nicht übertreibt. Mhm. Also oder dass die jetzt zuhören, die wissen das, die können dann für ihre Kollegen eben, wenn die mal wieder zu sehr in die Pedale treten, können die sagen, nee, im Roadbike-Podcast habe ich gehört, das ist gar nicht so gut, ja. Schaltet mal alle einen Gang zurück.
Gleich noch den Link mitschicken, dann können die Leute selber nochmal reinhören. Ja.
Genau, zum Nachhören. Mhm. Was natürlich auch gut ist, wenn man halt weiß, warum er das macht. Das ist auch so ein Motivationsding, also wenn ich weiß, ich habe ein Ziel, ich habe einen Radmarathon, für den ich mich blauäugig im Frühjahr angemeldet habe, weil ich dachte, was weiß Gott, wie viel Kilometer ich noch mache dieses Jahr. Dann kann man sich vielleicht auch mal eher aufraffen. Da sollte man natürlich auch so ein bisschen sich überlegen, was man sich aussucht als Ziel. Also es sollte irgendwie erreichbar sein. Wer jetzt erst seit 6 Monaten Rennrad fährt, sollte sich überlegen, ob es dann gleich irgendwie ein Alpenradmarathon sein muss. Kann sein. Es gibt solche Leute, die können sowas einfach quasi aus der hohlen Hand. Aber vielleicht, wer noch nie in den Alpen war, sollte sich nicht gleich beim Alpenbrevet die Platinrunde aussuchen, sondern vielleicht mal mit Bronze anfangen oder so. Oder erstmal im Schwarzwald fahren. Ist auch schon ganz schön steil.
Ja, und das können ja wirklich auch so Ziele sein, wie wenn man jetzt noch wirklich neu ist im Radsport, dass man sagt, ich will jetzt endlich mal 100 Kilometer fahren oder ich will mal irgendwie eine Runde mit 1000 Höhenmetern machen oder ich will mal den 30er Schnitt schaffen. Also das ist ja das Schöne, unser Sport ist ja so vielschichtig und du hast ja vom, ich bin fast mal Profi geworden bis hin zu, ich habe letzte Woche Fahrradfahren gelernt, hast du ja irgendwie alles dabei. Und so können halt auch die Ziele ausfallen.
Ja, und so unterschiedlich muss dann halt auch die Frühjahrsvorbereitung sein eben. Also je nachdem, was für Lebenskilometer du hast und was für ein Ziel du hast, musst du halt unterschiedlich agieren. Und wenn man sich das aber vorher schon mal überlegt, dann fallen solche Entscheidungen, okay, was für eine Tour fahre ich jetzt oder wie komme ich jetzt im Frühjahr am ehesten wieder rein? Die fallen dann einfach leichter, wenn man halt schon weiß, okay, was habe ich im Mittel gemacht erstens und was will ich im Sommer machen und dann passt das eigentlich so relativ gut dazwischen. Ja, wir hoffen, ihr konntet da was draus mitnehmen und wir konnten euch ein bisschen was von dem Frühjahrsfrust nehmen, der manchmal aufkommt, wenn man eben im Frühjahr noch nicht die Form hat, wie man sie sich wünscht oder wie man sie aus dem Sommer gewohnt ist. Also keine Angst, das kommt alles wieder. Wenn ihr diese Tipps, die ihr jetzt von uns und von Nele gehört habt, euch zu Herzen nehmt, dann klappt das auf jeden Fall. Und dann klappt das auch mit dem Ötzi-Finish dieses Jahr. Dieses Jahr auf jeden Fall.
Hoffentlich.
Deswegen sagen wir danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr noch mehr wissen wollt zum Thema Trainingslager, vegane Ernährung, aber auch, was es einfach heißt, Rennradfahrer zu sein. Wir haben ganz, ganz viele tolle Podcast-Folgen schon gemacht. Fast 80 gibt es in unserem Archiv. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Mhm. Und wenn euch eine Folge gefällt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine gute Bewertung für unseren Podcast dalassen. Da würden wir uns auch freuen. Es gibt uns aber nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes Heft. Da stehen auch mega viele interessante Sachen drin. Radtests, neue Produkte, Fitnessgeschichten.
Alles.
Da ist jeder Bereich des Rennradfahrens ist da abgedeckt. Und das Heft gibt's am Kiosk. Oder viel besser, ihr schließt einfach ein Abo ab. Dann könnt ihr nämlich das Heft einfach, dann könnt ihr zu Hause sitzen und das Heft kommt zu euch per Post. Ist das
nicht
toll?
Und auch noch günstiger.
Und auch noch günstiger, was? Ja. Also hier, Sparfüchse aufgepasst. Unter roadbike.de/abo oder roadbike.de/heft findet ihr dazu alle Infos. Und uns gibt es natürlich auch noch im Internet auf roadbike.de und auf Social Media, auf Facebook, Instagram und Twitter findet ihr uns als Roadbike Magazin und könnt uns da schreiben und Kommentare hinterlassen oder einfach lesen, was wir schreiben. Und wenn ihr noch was zum Podcast loswerden wollt, Kritik oder Lob oder Themenvorschläge, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken an podcast@roadbike.de. Ja, da bleibt uns nur noch danke fürs Zuhören zu sagen und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut.
Kehrt rechts.
Ciao. Bis dann.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.